wie komme ich denn zu so einem Thema? Wenn man in der Bibel, die Bibel liest, muss man schon sagen, das Thema Tiere und Menschen, das ist etwas, es ist eigentlich ein Randthema. Auch das Thema Schöpfung ist kein zentrales Thema, aber ein wichtiges Thema. Ich habe noch nie darüber gepredigt. Warum komme ich jetzt dazu, dass ich auf einmal so eine Predigt nehme? Weil wir durch die Sprüche ein bisschen gehen. Und da gibt es einen Vers in den Sprüchen, wo ganz deutlich macht, ein Mensch, der Gott fürchtet, sorgt gut für seine Tiere. Konkret heißt es dort, der Gottesfürchtige oder der Gerechte sorgt für das Wohl seiner Tiere. Also hier haben wir ein Thema mit einem kurzen Satz, wo doch einiges in uns auslösen kann. Folgendes wird berichtet, es gab eine Erweckungsbewegung in Wales um 1904, 1905 und da wird berichtet, dass diese Menschen ernst mit ihrem christlichen Glauben gemacht haben und zum Teil erst recht zum Glauben gekommen sind, da hat es durch die ganze Gesellschaft hindurch Auswirkungen gehabt. Manche Pubs mussten schließen, weil die Leute aufhören, Alkoholmissbrauch zu machen. Und in den Bergwerken, da wollten die Ponys nicht mehr arbeiten, weil sie eine so sanfte Behandlung nicht mehr gewohnt waren. Da wurde früher geflucht und geschlagen und man musste die Tiere neu anleiten, dass sie ihre Arbeit machen. Und das ist doch ein gewaltiger Beleg. Es ändert sich auch im Verhältnis zu den Tieren etwas, wenn Menschen zum Glauben kommen. Nicht immer in allen Fällen gleicherweise. Es gibt selbstverständlich viele Menschen, die gut mit Tieren umgehen, aber nichts mit dem Glauben an Hut haben. Wir sehen immer noch ein Stück dieser Gottesebenbildlichkeit auch bei Menschen, die noch keine persönliche Gottesbeziehung haben. Aber bei anderen kann das ganz krass deutlich werden. Der Gottesfürchtige oder der Gerechte sorgt für das Wohl seiner Tiere. Ich finde den Begriff der Gottesfürchtige sehr passend. Manche Übersetzungen sagen der Gerechte. Und da kann man sich fragen, was ist ein gerechter Mensch? Da haben wir zwei Blickwinkel. Der eine Blickwinkel ist der, dass man einfach auf das Tun eines Menschen schaut und sagt, ja, was der macht, ist gerecht. Der andere Blickwinkel, und das ist der Bibel, dass man auf die Gottesbeziehung eines Menschen schaut. Und im biblischen Sinn kann ein Mensch nur gerecht werden, auch im Blick auf Gott, durch den Glauben an Gott. Und gerade in den Sprüchen wird es ganz deutlich, ein Gerechter ist einer, der Gott ernst nimmt und in Verbindung mit Gott lebt, drum auch dieser Begriff gottesfürchtig. Ich habe Respekt vor Gott. Ich nehme das ernst, was er sagt, sowohl in den Verheißungen als auch in den Konsequenzen, die er mir ankündigt, wenn ich seine Gebote übertrete. Also der Gerechte sorgt für das Wohl seiner Tiere. Das ist für uns natürlich noch oft weit weg. Seiner Tiere, da wird ja von einem Besitzer von Tieren gesprochen. Es gab Zeiten, in denen Tiere eng mit dem Lebenseinkommen vieler Menschen verbunden war. Heute ist das für den modernen Menschen weit weg. Er bezieht sein Einkommen durch Handwerk, Büroarbeit, Handel und so weiter. Für die meisten ist der direkte Umgang mit Tieren in unserer Zeit nicht wirklich relevant. Es sei denn, man hat die Lebenssituation. Man kriegt einen Hund, man kriegt eine Katze, weil die Tochter sagt, ich hätte gern, und da müssen die Eltern dafür sorgen. Kennen wir ja alles, ja. Aber in unseren Medien, da gibt es schon diese erschreckenden Situationen, wenn die Medien über Tierleid informieren. Das ist unfassbar und fast nicht mit anzusehen. Die Tiere, die auf einem Schiff sind, nicht ausgeladen werden dürfen, im Kot drinnen stecken. Die Kälber, die was ich wie lang transportiert werden von Österreich nach Italien oder Ägypten, ohne an ihr Wohl zu denken. Die Spalten würden in unfassbar wenigen Platz für die Schweine, damit sie schnell Fleisch liefern können. Skandalöse Hühnerhaltung, Verwahrlosung von Tieren durch einen Landwirt. Das sind dann die Dinge, wo wir spüren, ich fasse das nicht. So herzlos, unbarmherzig können Menschen sein. Natürlich gibt es auch das andere. Es gibt Gnadenhöfe, es gibt Menschen, die sich für das Tierwohl einsetzen, es gibt die vier Pfoten, die sich einsetzen um Tiere, die in schwierigen Dingen sind. Das gibt es auch, ist mir alles bewusst. Aber ehrlich, wie herzlos, wie unbarmherzig können viele Menschen sein. Und das soll bei Glaubenden überhaupt nicht der Fall sein. Gar nicht. In der Zeit, in der der Spruch verfasst wurde, konnte man an der Behandlung seiner Tiere die Gottesfurcht eines Menschen regelrecht sehen. Und so war es auch in der Erweckungsbewegung in Wales. Die Gottlosen aber sind herzlos. Das ist wieder eine ganz pauschale Aussage. Das Kennzeichen vieler gottlosen Menschen ist ihre Herzlosigkeit, ihre Härte, ihre Erbarmungslosigkeit, die nicht nur gegenüber Tieren sichtbar wird, sondern selbstverständlich auch gegenüber Menschen. Nicht alle Gottlosen sind so. Es ist manchmal, wenn man auch Berichte hört von Aktiengesellschaften, von fleischverarbeitenden Betrieben, damals beim Dönnes in Deutschland, wie der die Mitarbeiter behandelt hat. Wir leben in einer Zeit, in der es ganz stark deutlich wird, es scheint mir immer mehr, Tiere auch und der Nächste, der Mensch, ist nur eine Ressource, um möglichst viel Gewinn zu machen. Herzlos. Es gab mal eine Zeit im Alten Testament, wo Gott sagt, das Geschrei der Tagelöhner, der mir den Lohn nicht bezahlt, schreit zum Himmel. Wie viel Unrecht in wirtschaftlichen Systemen. Schreit zum Himmel. Wie werden Menschen ausgenutzt? Aber nicht alle machen das so. Selbstverständlich gibt es auch gute Unternehmer. Ich meine, dass die Haltung der Mensch und die Umwelt ist nur dazu da, um mich reich zu machen, sehr deutlich hervorsticht bei Politikern und den wirklich Reichen dieser Welt. Immer deutlicher wird sie sichtbar. Ich erlaube mir hier etwas dazu zu sagen, weil das auch oft stark mit dem christlichen Glauben verbunden wird. Bei Menschen, die Gott fürchten, ihn ernst nehmen, hat das keinen Platz. Sogar im Umgang mit Tieren soll das Wohl des Tieres beachtet werden. Wie viel mehr im Umgang mit Menschen? Das ist keine Masse, die mir Gewinn einbringen soll. Und die Tech-Riesen reichen. Die haben erwiesenermaßen eine solche Sicht. Der Mensch, eine Masse, die mir dienen muss und die mir Reichtum verschaffen muss. Und dieser eine große Politiker in den Staaten macht das allen vor. Wo immer irgendwie Profit gemacht werden kann, wird er gemacht. Und man verbindet das mit dem christlichen Glauben. Ich persönlich bin empört über eine solche Entwicklung. Das Leben offensichtlich im Widerspruch zum christlichen Glauben. Aber christlicher Glaube wird vorgeschoben. Das hat jetzt nichts mit christlichem Glauben zu tun, aber wir denken in Deutschland, Jens Spahn, der in einer Lebensgemeinschaft mit einem Mann ist und der in Amerika eine Leihmutter hatte und sie haben dort ein Kind bekommen und haben das nach Deutschland nehmen dürfen, haben Familie gründen dürfen und selber in der Politik. In Deutschland ist das verboten und muss er das vertreten. Ihr merkt, was für ein Widerspruch. Da geht es aber nicht um den Glauben. Ich finde es noch viel empörender, wenn Menschen sich die christliche Ethik und den Glauben auf die Fahne schreiben und dann so empörend, unbarmherzig, rachsüchtig mit Menschen umgehen. Das waren einleitende Gedanken, war noch nicht meine ganze Predigt. Ich möchte sie in zwei Teile teilen, von diesem Vers ausgehend. Tiere und ihr Schöpfer, der Mensch und das Geschöpf Tier. Das soll die Gliederung heute sein. Wir wissen, ich denke, wir sind unter uns, leider, könnten ja Außenstehende auch da sein, wäre schön, aber wir sind unter uns. Ich gehe davon aus, wir glauben diesem biblischen Schöpfungsbericht. Gott schuf die Erde, Gott schuf das Licht, Gott schuf das Meer, Gott schuf die Pflanzen, Gott schuf die Sonne und den Mond und die Sterne. Und dann geht es weiter, er schuf die Fische im Meer, er schuf die Vögel des Himmels, er erschuf die Tiere des Feldes. Und als alles fertig war, wirklich als Krone der Schöpfung und für den Menschen, schuf er den Menschen. Das hat Gott getan. Es ist sein Werk. Und wenn man hin und wieder über die Schöpfung nachdenkt, dann hat man eine Ahnung, wie unheimlich komplex alles zusammenhängt. Bring da ein bisschen durcheinander und das hat Konsequenzen. Und Gott hat das alles gewusst. Dieses Weltsystem, Klimasystem, Pflanzensystem, Tieresystem, alles hat Gott schon genau gewusst. Und wir Menschen machen Fehler und kommen dann drauf, oh, das war jetzt ein Fehler. Wir müssen wieder renaturieren. Als Beispiel. Großartig, wie Gott das gemacht hat. Ich staune immer wieder, wenn ich etwas ahne von diesen vielen Gedanken, die sich Gott gemacht haben muss. Die Bibel sagt, anbetend wird das erwähnt. Seine Gedanken sind wie der Sand am Meer. Und da hinein hat Gott den Menschen, Tiere und ihr Schöpfer. Ich bringe jetzt da ein paar Gedanken dazu. Gott sorgt für Tiere und kümmert sich auch um sie. Das ist für dich vielleicht selbstverständlich, vielleicht aber nicht. Gott hat für Tiere einen Plan und in dieser ganzen Schöpfung, die ist erfüllt mit Gottes Plan, auch für die Tiere. Hört doch mal, was im Psalm 104
noch einmal bedeckt ausschnitt, die Erde.
Was es da heißt.
Du lässt Quellen entspringen in Bäche. Zwischen den Bergen eilen sie hin. Wilde Tiere trinken daraus. Die Wildesel löschen da ihren Durst. An diesen Bächen wohnen die Vögel, aus dichtem Laub ertönt ihr Gesang. Du tränkst die Berge aus himmlischen Kammern, durch dein Wirken wird die Erde satt. Gras lässt du sprossen für das Vieh, Pflanzen für den Acker des Menschen, aus dem er Nahrung für sich schafft, und Wein, der den Menschen erfreut. Öl, mit dem er seinen Körper pflegt, und Brot, mit dem er sich stärkt. Die Bäume Jahwes trinken sich satt, die Zedern, die er pflanzte auf dem Libanon. Die Vögel bauen ihre Nester darin. Auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge gehören dem Steinbock. Dem Klippdachs bieten die Felsen Schutz. Er hat den Mond gemacht, der die Zeiten bestimmt. Die Sonne, die ihren Untergang kennt. Du lässt die Dunkelheit kommen und es wird Nacht. Da regen sich alle Tiere im Wald. Die jungen Löwen brüllen nach Beute, sie fordern ihr Fressen von Gott. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und legen sich nieder in ihrem Versteck. Dann geht der Mensch an seine Arbeit und tut bis zum Abend seine Pflicht. Wie zahlreich sind deine Werke, Jahweh! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Von deinen Geschöpfen ist die Erde erfüllt. Da ist das Meer, groß und weit nach allen Seiten hin. Da wimmelt es von Leben, groß und klein und ohne Zahl.
Ein staunender Psalmist. Und ich denke mir, Gott, wenn wir von Gott reden, reden wir niemals von einer unpersönlichen Macht. Wir reden niemals von irgendetwas, was da draußen ist, sondern wir reden von dem Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Warum nennen wir ihn Gott? Weil er der Einzige ist, der aus nichts Materie machen kann, Kraft seines Wortes. Und die Bibel geht durchgehend, nimmt sie Bezug dazu und sagt, gebt Gott, dem Schöpfer, die Ehre bis hinein in die Offenbarung. Wir kritisieren, dass Menschen nicht umkehren zum Gott, dem Schöpfer. Und alles, was diese Realität von Gott als Schöpfer abschwacht und abbauen will, ist verderblich. Und dieser Schöpfer, der Hohe, Erhabene, kommt zu uns und will eine Beziehung mit uns. Das ist das Großartige. Sie spielen auch eine Rolle bei seinen Entscheidungen, die Tiere. Habt ihr das mal gelesen? Mich hat jemand einmal darauf aufmerksam gemacht. Ihr kennt ja die Geschichte vom Jona, Prophet. Er sollte, wollte nicht. Tier hat ihn geschluckt im Meer. Fisch, das war die kurze Variante, geht nach Ninive, sagt, nach 40 Tagen, dann ist die Stadt umgekehrt. Und die tun Buße. Stelle vor. Und der Jonas sitzt vor dem Stadttor und denkt, habe ich es mir doch gedacht, dass Gott das so machen wird. Und ist total verärgert. Und Gott lässt eine Pflanze wachsen, die im Schatten gibt, weil es war heiß. Wir können uns das gut vorstellen. Jetzt in dieser Hitzeperiode, wir suchen Schatten. Jonas hat Schatten gesucht. Und über Nacht ist diese Pflanze wieder eingegangen. Er hat eine so üble Laune. Und da hat Gott zu ihm gesagt, du ärgerst dich und du kümmerst dich und denkst, wegen dieser Pflanze, die eingegangen ist. Und dann sagt er, da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Und dazu so viel Vieh. Also Gott sagt dem Jona, schau mal, in dieser Stadt, da sind 120.000 Menschen, die noch nicht unterscheiden können. Wenn das da heißt, die Rechte nicht von der Linken, das heißt, sind Unmündige. Die können noch nicht unterscheiden, auch nicht zwischen Gut und Bös. Und dann dieser kleine Satz, und so viel Vieh. Soll ich jetzt da einfach reinfahren, wenn es nicht sein muss? Also spielt er Rolle bei seinen Entscheidungen. In 5. Mose 22, Vers 6 bis 7 sagt Gott im Gesetz, wenn du übers Feld gehst und du siehst ein Vogelnest und da sitzt ein Tier drauf und da sind Eier drin, die Eier darfst du nehmen, aber den Vogel musst du fliegen lassen. Einige Ausleger sagen dazu, das ist Artenschutz. Ich will nicht, dass diese Vogelfamilie ausgerottet wird durch dich. Die können wieder Eier legen. Aber die Familie, die Vogelfamilie, soll nicht ausgerottet werden. Fünfte Mose 25, Vers 4 heißt es, wenn ein Ochse drischt, das war so diese Situation, da gab es eine Vorrichtung, da gab es das Getreide am Boden, die Körner waren noch drin und da ließ man Pferde oder auch Ochsen über diese Ähren gehen, damit die Körner sich lösen. Und dann hat Gott gesagt, du sollst einem dreschenden Ochsen nicht das Maul verbinden. Lass ihn fressen, ja? Das wird im Neuen Testament nochmal aufgegriffen und dort wird gesagt, Gott sorgt sich nicht nur um die Tiere, er sorgt sich auch um die Menschen. Es gibt in der Gemeinde Ochsen, das sind diejenigen, die die Leitung haben, das sind diejenigen, die Seelsorge üben, das sind diejenigen, die sich im Predigten und Unterricht abmühen und im Neuen Testament wird das übertragen und gesagt, wenn Gott schon für die Ochsen sorgt, dann sorgt doch auch für eure Mitarbeiter. Aber Gott kümmert sich auch um die Ochsen. Gott verwendet Tiere als Diener und für seine Selbstoffenbarung. Da gibt es diesen Biliam, diesen Prophet, der war wirklich Prophet. Und da wurde gemietet von einem feindlichen Herrscher, von einem heidnischen Herrscher. Und Gott sagt, geh nicht hin. Und er ist trotzdem, hat er sich auf den Weg gemacht. Und auf dem Weg dorthin erlebt er plötzlich, dass sein Esel auf die Knie fällt. Er holt die Peitsche raus und will ihm eine hinter drauf geben. Und auf einmal spricht das Tier. Warum ist sie auf die Knie gefallen? Die Eselin hat mehr gesehen als der Prophet, als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, der ihm in den Weg gestanden ist, der ihr in den Weg gestanden ist, fiel sie unter Biliam auf ihre Knie, da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund und sie sprach zu Biliam, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Biliam sprach zu der Eselin, weil du Mutmillen mit mir getrieben hast, wenn nur ein Schwert in meiner Hand wäre, ich hätte dich jetzt umgebracht. Die Eselin aber sprach zu Biliam, bin ich nicht eine Eselin, die du von jeher geritten hast bis zu diesem Tag? War es jemals meine Art, mich so gegen dich zu verhalten? Er antwortete, nein, ein Esel, der klüger ist, eine Eselin, die klüger ist, als der, der auf ihr sitzt. Und dann spricht Gott zu Biliam. Hier kann man sagen, ich denke mir, ja, irgendwie hat Gott diesen Esel auch verwendet. Und dann gibt es diesen großen Fisch, vielleicht war es ein Wal, ihr kennt das mit Jona. Und da gibt es auch Insekten, welche die Ernte verderben. Und das wird immer wieder von Gott gesagt. Wenn ihr euch von mir abwendet, werde ich euch Heuschrecken und Tiere senden, die die Ernte fressen als Gericht. Hier verwendet Gott Insekten, um Gericht zu üben. Und das Gottesbild Hirte, ihr kennt es ja in Johannes 10 oder Psalm 23, ich bin der gute Hirte. Und dann wird beschrieben, was ein guter Hirte macht. Und Gott verwendet so ein Bild von Tier und Mensch in der Beziehung für sich und seine Persönlichkeit. Da hat der Mensch ein Anschauungsbild. Oder wenn wir in Hesekiel 34 lesen, was Hirten tun sollen, das ist so bewegend. Schützen, suchen, versorgen, Recht schaffen. Gewaltig. Und Gott verwendet dieses Bild. Wir haben hier den Umgang mit Tieren als Bild für das Wesen Gottes. Was hat der Mensch mit dieser Schöpfung zu tun? Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf Erden. Es muss klar gesagt werden, herrschen ist ein neutraler und grundsätzlich gut gemeinter Begriff, der Verwaltung bedeutet. Gott herrscht. Herrscher können ihre Macht missbrauchen. Aber Gott hat gesagt, du Mensch, du bist der Stellvertreter von mir auf Erden. Und jetzt verwalte diese Erde. Mach sie dir untertan, ist eh schon lange bekannt, heißt nicht, beute sie aus. Gestalte sie, verwalte sie, geh gut mit dir um. Die Tatsache, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und uns das Recht gegeben hat, Autorität auszuüben, bedeutet, dass wir Verwalter seiner Schöpfung sind und vor ihm Rechenschaft darüber zu geben haben. Wie gut wir mit dem umgehen, was er ins Leben gerufen hat. Es kommt der Tag, da wird ein Mensch auch Rechenschaft darüber abgeben müssen, wie er mit Natur und Tier und Pflanzen umgegangen ist. Der Mensch und das Geschöpf Tier. Ja, so, diese kleine Meise. Mir hat unsere Katze die kleine Meise nach Hause gebracht. Sie war noch nicht so richtig flügge und meine Katze ist so nett, die hat es mir gebracht. Ich habe sie dann in die Hand genommen und das ist für mich immer ein Bild. Die hat gelebt, ja, die war nicht tot. Jetzt in meiner Hand ist dieses Tier. In unserer Hand, Mensch, ist die Schöpfung. Wie gehst du damit um? Sorgst du dafür? Auch wir sind eine Katzenfamilie, da noch ein Vers dazwischen hinein. Meine Mutter, und das ist mir hängen geblieben, hat mir immer gesagt, quäle nie ein Tier im Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Kann man sich merken. Hausgeburt, Katze, klein, bei uns zu Hause, im Keller, in einem Behälter geboren. Jetzt sind sie schon größer geworden und überall, wo es irgendwas mit Tieren ist, da sind auch Katzenbilder, weil man weiß, das spricht die Menschen so an. Das ist unser, links ist unser Lamour, rechts ist unser Rambo. Die sind uns geblieben, warum? Weil wir eine Tochter haben. Und die Tiere sind grausam. Die überfallen einen. Ich fand das nett. Wir haben gerne mit den Tieren gespielt. Irgendwann sind sie groß geworden und irgendwann muss man zum Tierarzt, um sie einschläfern zu lassen. Und dann gibt es Tränen. Ja, gibt Tränen. Kann man sich vielleicht, viele können sich das gar nicht vorstellen, aber ein Tier kann sowas wie ein Familienmitglied werden, in gewisser Art und Weise. Wenn es denn aber so ist, hier dieser Mann wacht eines Morgens auf, geht ins Wohnzimmer und stellt fest, seine Bilder sind verschwunden. Wo sind eigentlich die Bilder von mir? Lauter Katzenbilder. Also hier ist etwas ungut verlaufen. Und unser Umgang mit Tieren ist wie alles andere in dieser Welt und alle anderen Beziehungen in dieser Welt durch den Sündenfall massivst belastet. Welche Beziehungsebenen haben wir? Wir haben die Beziehungsebene Mensch und Gott, Mensch und Mensch, Mensch zur Natur, auch zu den Tieren. Und in allen Ebenen ist durch die Sünde Destruktives, Blockierendes, Falsches, Verdrehtes hineingekommen zwischen Gott und uns Menschen, zwischen Mensch und Mensch, aber auch zwischen Natur und Tier. Da ist alles massiv geschädigt worden. Und ich finde es wichtig, dass wir uns bewusst sind, diese verheerenden Dinge, diese Auswüchse, auch im Umgang mit Natur und Tier, hat mit der Sünde was zu tun. Und die Botschaft der Heiligen Schrift darf niemals so verschoben werden, dass man die Natur und das Geschöpf und die Schöpfung in die Mitte hineinstellt und die Erlösung dem unterordnet. Nein, die Erlösung ist das Wichtige. Und dann kommt das andere. Christus, die Mitte unseres Lebens. Also da hat gestern niemand da an seinem Fahrrad repariert, sondern das habe ich von zu Hause mitgebracht. Das haben wir vor langer Zeit einmal geleistet. Ein Rad, das ich mitnehmen kann, um zu zeigen, wie großartig es ist, dass im Rad die Mitte ist. Das gibt dem Fahrrad durch diese Kreiselwirkung oder Prinzip Halt, und du brauchst richtig Energie, um das zu verändern. Wenn die Mitte stimmt. Und eines nie vergessen, das ist echt wichtig. Christus ist die Mitte unseres Lebens, die ist uns von Gott gegeben. Wir sind von Christus, für Christus und zu ihm hin gemacht. Er ist die Mitte. Vieles in unserem Leben darf uns wichtig werden, aber die Mitte sollten wir nicht verschieben. Alles soll an seinen Platz kommen. Aber die Mitte, die Ausrichtung des Lebens, so wie diese Speichen auf die Mitte hin, soll unser Glaube, soll Christus Jesus sein, soll unser Schöpfer sein. Wenn wir die Mitte verschieben, grundsätzlich in unserem Leben, wenn das Ich die Mitte des Lebens ist, ich entscheide, was wichtig ist, ich will, ich mache, ich finde, dann geht es so mit diesem Fahrrad, wenn die Mitte verschoben wird. Das mag vielleicht in manchen Parks, gibt es so Spaßräder, aber damit kommt man nicht voran. Das geht rauf und runter, hin und her, man kommt nicht vor. Das Leben wird sehr kompliziert. Und so ist es doch auch in unserem Leben. Das ist einfach wahr. Wenn wir Gott nicht seinen Platz geben, andere Dinge unabhängig vom Willen Gottes für uns einplanen, verwenden, Platz geben, wird das ganze Leben mehr oder weniger früher oder später unrund, auch in unseren Gesellschaften. Und darum ist es für mich eine ganz persönlich wichtige Sache, immer wieder am Morgen früh zu sagen, Herr, du bist die Mitte meines Lebens. Für dich lebe ich. Ich will zu dir hin leben. Ich will das tun, was du möchtest. Was ist dir wichtig? Ich gebe dir die Ehre. Ich danke dir. Ich bete dich an. Und ein Verschieben der Mitte hat selbstverständlich auch Auswirkungen für unser Thema heute. gestern gelesen, 19.07. War das gestern? Falsches Datum, 18.07. habe ich das gelesen. Die US-Regierung weichte indes den Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten noch weiter auf. Unter anderem sollten bei der Entscheidung über geschützten Lebensraum für bestimmte Arten künftig wirtschaftliche Fragen und Überlegungen der nationalen Sicherheit mehr Bedeutung bekommen, hieß es aus Washington. Es ist einfach ein dankbares Beispiel, was wir in den Staaten erleben, für negative Dinge. Das geht nicht nur in den Staaten. Aber hier wird es besonders deutlich, dieser Slogan, den Trump erwähnt, Trill, Baby, Trill, also bohrt, was das Zeug hält, egal was es mit der Umwelt macht. Knete brauchen wir, Reichtum brauchen wir, Ergebnisse brauchen wir. Aber das ist in vielen anderen Bereichen ebenso und das ist das Schlimme. Im 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Habsucht ist Götzendienst. Ja, da sind wir ganz schnell dabei, auf andere hinzuweisen, ja? Aber hast du schon festgestellt, auch in deinem Leben kann es sowas wie Habsucht geben. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ihr kennt ja diese Aussage Babel, die Hure Babylon. Und wenn man die Offenbarung liest, bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen, neben allem direkten, götzendienerischen und Aberglaube und Antiglaube ist dieser wirtschaftliche Aspekt ein ganz großer davon. Habsucht ist Götzendienst. Und wenn man das Gericht über Babel liest in der Offenbarung, dann heißt es, die Kaufleute der Erde jammern. Der Verdienst ist weg. Die Schiffe fahren nicht mehr. Also hat das auch etwas damit zu tun, mit der Hure Babylon, auch dieser Reichtum und die Haltung dazu. So vieles wird von Geld bestimmt, leider. Kommt zum Schluss. Der Mensch und das Geschöpf dir. Wusstest du, dass Gott sagte, du darfst sie töten und essen? Nach der Sintflut hat Gott zu Noah gesagt, die Tiere gebe ich dir jetzt zur Speise, so wie das grüne Gras. Und es gibt manchmal Christen oder Menschen, die sich auf die Bibel berufen und sagen, es steht doch, du sollst nicht töten, also darfst auch kein Tier töten. So ein Verzerren auch der biblischen Aussage, du sollst nicht töten, heißt, du darfst nicht morden. Du darfst keinen Menschen einfach so umbringen. Der Gott, der gesagt hat, du sollst nicht töten, hat auch zu seiner Zeit die Todesstrafe durch Obrigkeit eingeführt. Und der Gott, der gesagt hat, du sollst nicht töten, sagt, du darfst Tiere essen. Also, und es ist im Tierfleisch sind auch Dinge drin, die Menschen zu einer bestimmten Zeit ihres Wachstums tatsächlich benötigen, habe ich gelernt in meiner Ausbildung zum Mentalcoach. Es gibt Phasen, wo Menschen das brauchen. Aber unnötiges Leid und Stress beim Töten sollen möglichst vermieden werden. Das ist ja auch ein Riesenthema, wie Tiere behandelt werden, wenn sie zur Schlachtung geführt werden. Und da gibt es Bauern, die schlachten auf dem Feld. Und das ist gut. Das Tier kommt aus einer ganz entspannten Situation und verliert sein Leben. Darf man machen. Kann man nicht überall. Sie können zur Versorgung und zum Lebensunterhalt dienen. Natürlich können Tiere auch ein wirtschaftlicher Faktor sein, dass man davon leben kann. Natürlich darf es das sein. Gestern gesehen im Vorarlberg heute Bäuerinnen oder eine Bäuerin, die da geredet hat, und die hat sich um das Wohl der Tiere gekümmert, indem sie 3 große Ventilatoren im Stall angebracht hat an der Decke, damit die Tiere nicht so sehr unter dem Hitzestress leiden. Macht sie gut. Ihr Ergebnis ist auch, die Tiere bringen wieder ihre Milch. Darf auch sein. Wenn sie zu gestresst sind, bringen sie weniger Milch. Die Probleme der großen Zuchtbetriebe und der Massentierproduktion, ich glaube, das ist bekannt. Sie tun uns Menschen erstaunlich gut. Hast du gewusst, Celine, wenn du deine Katze streichelst, und das ist leider auch so, oder das ist einfach so, Katzen haben ihre Lieblingsmenschen. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, ein Mensch, der einen Hund, eine Katze streichelt, entspannt sich dabei. Tauscht das aus mit einem Stofftier und das Ergebnis ist nicht mehr da. Tatsächlich. Tiere tun uns Menschen gut. Ich denke noch an meine Tochter. Wir hatten auch unter anderem ein Kaninchen. Und das war ein bissiges Ding. Da bin ich immer mit Respekt hingegangen, so ein Zwergkaninchen. Und dann dieses Bild. Meine Frau hat mir das erzählt. Da ist meiner Tochter Leid geschehen. Und die Tränen kollen runter. Und das Kaninchen in ihrem Arm ist total ruhig. Die Tränen fallen auf ihr Fell. Und es tut meiner Tochter gut, ein Kaninchen bei sich zu haben. Es gibt Therapiehunde, ihr wisst das. Es gibt Therapie mit Pferden. Wie gut tut das Menschen. Es gibt Therapie mit Delfinen. Also Tiere tun uns Menschen erstaunlich gut und es gibt auch Landschaften, wo unbedingt Tiere benötigt werden. Dämme in Friesland, die werden von Schafen abgefressen und der Damm wird immer wieder gedrückt durch die Hufe der Pfade. Es gibt Almbetrieb, wenn der eingestellt werden muss und keine Tiere mehr da sind, die das fressen, wächst im Nu alles wieder zu. Also nur ein paar Beispiele. Und sie können zum Gottesersatz werden. Wir wissen das. Tiere können zu Göttern gemacht werden. Tiere können in einer Art und Weise behandelt werden, wo man sagen muss, ja, geht's dir denn noch? Tiere werden auch manchmal gewählt, um keine Kinder zu haben. Der Hund ist mein Tier und so weiter. Der Hund ist mein Tier, danke. Ich habe keine Kinder, aber ich habe einen Hund. Immer vorsichtig sein, hier mit bewerten, aber ihr merkt, es kann ganz schnell kippen, wenn die Mitte des Lebens nicht mehr Gott ist. Der Gottesfürchtige, der Gerechte, sorgt für das Wohl seiner Tiere, die Gottlosen aber sind herzlos zum Nachdenken. Darüber konntest du jetzt nachdenken. Du bekommst dann eine Minute. Der Schöpfer hat die Tierwelt absolut weise und unglaublich großartig gemacht. Willst du ihm anhalten, dafür danken und die Ehre geben, damit ist gemeint, nicht nur jetzt, wenn du denkst, ah ja, ich könnte mir Gott danken, sondern das soll Teil deiner Anbetung sein. Willst du das? Willst du Gott danken für den Segen durch Tiere? Ich danke Gott auch für mein Schnitzel. Aber es gibt noch viel anderen Segen. Die Grundfrage ist immer in allen Bereichen unseres Lebens, ob es um Tiere, um Schöpfe, um Beziehungen, was auch immer geht, wer oder was ist die Mitte deines Lebens? Eine Minute Zeit, um darüber nachzudenken. Allmächtiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, allein weiser Gott, du hast alles gut gemacht. Wir Menschen und die Sünde und der Satan bringt alles durcheinander. Wenn wir zu dir hin umkehren, gibst uns ein neues Herz, ein fleischernes Herz. Hilfst uns, dass die Dinge wieder ihren Platz im Leben bekommen, wie sie es sollen. Und über allem soll doch das Staunen sein über dich, allein weiser Gott. Dir wollen wir dienen und wir danken dir, dass du, Herr Jesus, kommst und die Schöpfung zur Ruhe bringst, die Sehnsucht der Schöpfung nach Erlösung auch schenken wirst, neuer Himmel, neue Erde. Alles wird wieder ins Lot kommen durch dein Eingreifen. Dein leben wir, darauf hoffen wir. Amen.